Kennst du auch dieses ganz üble Gefühl, wenn du ein neues Projekt anfängst und du hast dieses leere Arrangierfenster vor dir, das berühmt-berüchtigte weiße Blatt? In der sechsten und letzten Folge mit dem Filmmusikkomponisten Andreas Weidinger sprechen wir darüber, ob er auch Panik vor dem weißen Blatt hat, von welchen Faktoren es seiner Meinung nach abhängt, wie viel Geld du für deine Musik verlangen kannst und was für Konzepte er für Filmmusik hat. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Jetzt habe ich hier noch eine Frage, die wahrscheinlich noch schwieriger ist. Von welchen Faktoren hängt es am Ende ab, wie viel Geld ich für meine Komposition verlangen kann?
Also mit Sicherheit nicht von der Qualität deiner Musik. Das ist schon mal klar. Also bei uns nicht jedenfalls in Deutschland. Von welchen Faktoren? Also das, wie viel du verlangen kannst. Du kannst verlangen, was du möchtest. Die Frage ist nicht, was du verlangen kannst. Die Frage ist, was die Leute bereit sind, dir zu bezahlen.
Ja.
Das ist, und das klingt jetzt banal, aber es ist eine wesentliche Perspektivverschiebung. Die bedeutet nämlich, dass es sowas wie einen Markt gibt, in dem es natürlich Standards gibt und in dem natürlich auch ein bestimmtes Geld drin ist. Und ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, wenn für eine große Netflix-Serie oder nicht nur Netflix, aber auch für eine große Fernsehserie international produziert oder irgendwie so pro 60-Minuten-Episode 4 Millionen Euro budgetiert sind, dann sprechen wir über eine andere Welt, als wenn für einen 90-Minüter Primetime im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 1,1 Millionen als Gesamtbudget budgetiert sind. Ja. Oder jetzt weiß ich nicht mal, was ich neulich gelesen habe, ging relativ groß durch die Presse, da ging es um Tatort, weil Tatort ja, ich meine, neben Pilcher und noch einer anderen, die größte Marke mit dem größten Markenwert im deutschen Fernsehen ist, nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern im Fernsehen. Nicht nur mit den meisten Zuschauern, sondern Markenwert hat dann auch noch alle möglichen anderen Parameter. Und dass sie die Budgets runtergefahren haben da für die Produzenten. Und da waren Zahlen, die waren jetzt nicht verifiziert, aber zumindest insofern valide, als sie von Leuten genannt wurden, von denen man ausgeht, dass sie wissen, worüber sie sprechen. Und das schwankte so zwischen eben 1,1 und 1,25 oder 1,3 Millionen Euro für einen Tatort. Ja, also jetzt, das sind so Budgets, die auch ungefähr jeder andere Film hat. Jetzt sollte man meinen, das erfolgreichste Format aller Zeiten, langlaufendst und weiß ich nicht was alles, sollte höher budgetiert sein oder so. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also es gab, ging jetzt auch durch die Presse zum Beispiel, dass es eine Auseinandersetzung gab zwischen den Münster-Kommissaren, also Jan-Josef Liefers und Axel Prahl, oder eine Diskussion gab, wie auch immer, ums Honorar. Und es hat sich dann da keiner öffentlich dazu geäußert über die Höhe. Es hieß nur, man hat sich jetzt geeinigt, so ungefähr. Aber Ausgangspunkt war, dass die beiden gesagt haben, sie machen nicht mehr weiter, sie wollen mehr Geld. Also, was ich damit sagen will, ist, und jetzt sind beide nicht, haben jetzt nicht den Ruf, irgendwie die Wahnsinns, wie soll ich sagen, Prasser zu sein oder irgendwie sozusagen völlig jenseits oder völlig abgehoben zu sein oder sowas, ja. Und die machen den Job schon seit Ewigkeiten. Die wissen genau, wie das funktioniert und was geht und was nicht geht. Und die haben alle Managements und Agenturen und weiß ich nicht was alles. Also das ist jetzt nicht irgendwas völlig Absurdes, was die da dann besprechen. Das hat irgendwie immer gute Gründe, warum Leute sich so verhalten, will ich damit sagen. Und das war aber eine große Diskussion. Und das Ganze eben bei einem Format, das super erfolgreich ist. Ja. Und um das jetzt nochmal zurückzuführen, jetzt habe ich ein bisschen arg weit ausgeholt. Wenn wir von diesen Größenordnungen sprechen, dann ist die Frage, was kann ich für meine Musik verlangen oder wie viel ist meine Musik wert oder so, die hat sozusagen eine natürliche Grenze. Also du kannst verlangen, was du willst, bloß ob du es bezahlt bekommst, ist die Frage. Und ich glaube, dass ehrlich gesagt die Frage bei vielen Leuten nicht sein sollte, wie viel kann ich verlangen, sondern wie wenig darf ich noch verlangen, dass ich nicht allen anderen alles kaputt mache. Das würde ich, glaube ich, sagen, ist die viel interessantere Frage. Da geht es jetzt gar nicht darum, unbedingt nur, wie hoch kann ich immer gehen, sondern eigentlich wäre die viel interessantere Frage, gerade für Leute, die anfangen, wie tief steige ich überhaupt ein? Was lasse ich mit mir machen, um es mal ganz brutal zu sagen.
Oder dass es jetzt ein Preisdumping ist, ne? Oder dass ich davon nicht leben kann, natürlich, und ich das zu spät merke erst.
Genau, absolut, genau. Weil man darf nicht vergessen, dass es eben oft auch, es ist eben so eine Mischkalkulation, da ist eben ja auch noch zum Teil kommen dann die Tantiemen und so weiter, aber die sind wiederum nicht wirklich kalkulierbar. Du weißt nicht genau, was nächstes Jahr ausgeschüttet wird pro Minute, also der sogenannte Minutenwert ändert sich ja immer und so. Also das ist eine komplexe Überlegung und die kann man nicht drauf reduzieren zu sagen, wie viel darf ich für ein Projekt verlangen oder wie viel kann ich für ein Projekt verlangen. Hm. Es gibt auch Situationen, wo es vielleicht denkbar möglich oder sinnvoll ist zu sagen, weißt was, ich mache dir das jetzt für ein paar hundert Euro so ungefähr, weil ich weiß, du nimmst mich dann zum nächsten großen Projekt mit und da gibt es dann wieder viel mehr Geld oder so. Oder es gibt auch umgekehrt die Situation, dass man sagen kann, das ist ein Riesenfilm, der ist auch echt hoch budgetiert, ich will ihn aber trotzdem nicht machen.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen. Oder er ist hoch budgetiert, aber immer noch zu niedrig budgetiert. Oder was weiß ich. Also deswegen, also mein Tipp in diese Richtung, eher gut vernetzen, Leute finden, mit denen man offen drüber sprechen kann, auch über Zahlen. Und es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, die das gerne machen und anderen weiterhelfen und dazu bereit sind oder einem da Tipps geben oder beraten oder so. Und schauen, dass man da nicht zu niedrig landet. Das ist, würde ich sagen, ist der viel wichtigere Tipp. Und nach oben ist das alles offen. Aufrufen kann man jeden Preis.
Ja.
Ob man ihn bekommt, ist die andere Frage.
Ich finde es auch immer schwierig. Da spielt ja so viel eine Rolle. Also, wie gut kennt der andere die? Wie gut kann man jetzt zum Beispiel auch verhandeln? Welchen Namen hat man jetzt? Also, wenn jetzt jemand mich anfragen würde und würde nochmal Hans Zimmer anfragen, da stehen wahrscheinlich andere Summen im Raum. Vielleicht klar, welches Gesamtbudget gibt es oder habe ich gerade die Möglichkeit, dass ich sage, ich stehe gerade finanziell so gut da und ich kann noch Projekte machen, die ich so geil finde, dass ich die für lau oder für wenig Geld machen kann oder hat das Projekt für mich vielleicht einen anderen Wert? Ich finde das auch immer wahnsinnig schwierig. Und wenn diese Fragen kommen, was kann ich denn dafür nehmen? Also selbst wenn es dieselbe Länge ist, wie du gesagt hast, dann gibt es Imagefilme, Werbefilme, die dieselbe Länge haben und trotzdem haben wir unterschiedliche Honorare vereinbart.
Ja, genau. Also, und es gibt einen Film, es gibt die Filme, an denen ich zum Teil am längsten gearbeitet habe, waren Filme, die nachher 22 Minuten Musik hatten. Hm. Am längsten Diskussionen, am längsten drüber nachdenken, am längsten Klänge gesucht, am längsten gebastelt, am längsten wieder weggeschmissen, wieder neu gemacht, am meisten Layouts gemacht, was weiß ich, ja. Es ist, man kann es nicht pauschal sagen. Ich weiß, dass das die drängenden Fragen sind, gerade für Leute, die damit anfangen. Und es ist wirklich schwierig,
ja,
darauf was zu sagen.
Ja. Jetzt, ja. Zum Anfang eines Projekts habe ich hier noch eine Frage. Und zwar, ob du dieses berühmte weiße Blatt vor dir hast, nach dem Motto, oh mein Gott. Und oder Szenen hattest, wo du dir überlegt hast, fand ich weiß jetzt nicht, wie du die lösen solltest oder ob das wirklich so ist, du hast relativ schnell ein Konzept und sagst, alles klar, hier, ich mache das heute nur mit verzerrten Streichern und tiefer gepitchten Holzbläsern, zack, das ist es.
Das gibt's, letzteres gibt's oder also manchmal passiert mir das auch, aber häufiger habe ich ersteres. Mhm.
Finde ich beruhigend, bei mir auch oft.
Ja. Nee, das ist eigentlich ganz häufig bei mir. Deswegen auch diese Geschichte mit dem Template, was wir vorher gesagt haben.
Ja.
Du merkst ja dann irgendwie, du hast keine Ahnung und irgendwie wirst du immer. Also die schlechte Laune kommt nicht nur durchs Template machen, sondern die kommt auch dadurch, dass ich ja auch deswegen Template mache, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll, sozusagen. Also das ist schon auch eine schlechte Laune vom keinen Peil haben, wie es jetzt gehen soll. Und das habe ich schon häufig am Anfang von Projekten, dass ich denke, um Gottes Willen, was machst du denn jetzt, sozusagen.
Ja. Ja. Hast du vielleicht ein oder zwei Projekte, wo man ein bisschen in das, ich sag jetzt mal, Konzept einsteigen kann? Ist vielleicht manchmal schwierig. Also ich habe manchmal Produktionen, wo ich nicht sagen kann, woher jetzt auf einmal die Melodie oder das Konzept herkommt. Bei anderen kann ich sagen, okay, das war die Idee und die hat zum Glück auch funktioniert. Ich sage jetzt mal ganz doof, dass du vielleicht bei einer Produktion gesagt hast, du nimmst die Instrumente oder du spielst es in der Skala oder reduzierst dich auf, ich glaube, vorhin hast du einen Tritonus genannt. Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, also der Weiße Äthiopier findet man ja auch auf Spotify zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Beispiel und da hört man das Konzept überall. Mhm. Das ist diese, da war mal die Idee, ob es eine Ronroco sein soll oder so, aber ich habe mich dann da dagegen entschieden aus 1000 verschiedenen Gründen. Das ist eine Mischung aus so Ukuleles, die ich bespannt habe mit Metallsaiten und alles Mögliche und so äthiopischen Instrumenten. Da hörst du es zum Beispiel total und es ist auch ganz klar, dass das eine gewisse Konsequenz dann gibt über den Rest des Soundtracks. Mhm. Sozusagen. Bei der Wolfgang hört man es auch weil da dieser Zusammenhang mit diesem Titelsong ja da ist. Also der Titelsong war so ein bisschen zuerst da eigentlich und Teile der Themen, die verwendet wurden, sind aus dem Titelsong abgeleitet. Mhm. Da, glaube ich, findet man es auch sehr stark. Bei Banshee Chapter zum Beispiel ist es so, gut, es ist jetzt eher sounddesignig und auch nicht so kompositorisch, jetzt nicht so wahnsinnig aufregend natürlich erstmal. Da hört man dieses bisschen wabernde durchs Material tasten irgendwie. Ja. Mhm. Das hat schon auch dann irgendwann eine Gesamtheit bekommen und so, aber da ist es eher anders. Da bin ich von A nach B nach C nach D und habe so ein bisschen geguckt, wie ich mir anschließend sozusagen den roten Faden schaffen kann. Mhm. Jetzt beim Weißen Äthiopier oder jetzt bei Wolfgang oder so, da war es schon so, da gab es so ein paar Pfeiler, ein paar konzeptionelle Pfeiler und an denen entlang bin ich dann gegangen. Sozusagen.
Jetzt hast du schon so viel Zeit genommen und ich weiß aber nicht, ob ich bei dir manchmal deinen Stuhl oder deinen Magen höre. Bei mir ist es manchmal.
Beides.
Ja, bei mir ist es manchmal mein Magen. Deswegen komme ich mal.
Sorry, ja.
Also alles gut, weil das auch drauf.
Mein Stuhl ist schlecht geölt und mein Magen ist noch nicht gefüllt. Das ist wohl wahr, ja.
Das stimmt. Deswegen, ich komme mal zur letzten Frage und du kannst gucken, wie ausführlich du die beantwortest. Du hattest ja wirklich viele Themen bei diesem GEMA-Seminar noch angeschnitten, die eben nicht darum geht, hey, so komponierst du super. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Teilaspekt. Was würdest du jetzt nochmal sagen, welche Aspekte wichtig sind, die man sich vielleicht nochmal angucken sollte oder mit denen man sich überhaupt erstmal auch nochmal zusätzlich beschäftigen sollte oder muss, neben der Komposition und dem Networking?
Wenn man was erreichen möchte?
Also, wenn man Filmmusik sein möchte, gute Frage, oder davon leben möchte.
Das ist zweischneidig. Ich würde jetzt eigentlich gerne antworten und sagen, setzt euch so früh wie möglich mit der großen Komplexität dieser ganzen Veranstaltung auseinander. Mhm. Und gleichzeitig kann das aber sehr entmutigend sein, weil die Komplexität wahnsinnig hoch ist. Und deswegen tue ich mir schwer, das sozusagen so als Ratschlag zu geben, weil man schnell den Eindruck gewinnen kann, dass man das alles eigentlich überhaupt nicht handeln kann oder handeln können wird, weil die Anforderungen so komplex sind. Und deswegen ist es, ich finde es wahnsinnig schwer zu sagen. Ich würde sagen, also klar, kompositorisches Handwerk. Den zweiten Aspekt, den du genannt hast, den halte ich für essentiell. Und zwar rechtzeitig, bevor man anfängt, zu versuchen, also ich sag's mal so, versucht, so schnell wie möglich, oder mein Ratschlag wäre sozusagen zu versuchen, so schnell wie möglich einen Überblick über die wichtigen Aspekte des Jobs zu bekommen und sich in die Lage zu versetzen, so viel Kontrolle wie möglich selber ausüben zu können. Denn dann kann man sich wieder entscheiden, dass man Dinge abgibt. Das heißt konkret, wissen, was in seinen Verträgen steht.
Mhm.
Seine Verträge kennen, wissen, was das bedeutet. Wissen, wie viel Geld ungefähr im Umlauf ist in den Projekten, mit denen, über die man redet, und wie viel man ein Gefühl dafür kriegen, indem man es probiert oder auch mit anderen spricht. Wie viel kann ich verlangen, zum Beispiel?
Mhm.
Oder wie viel sollte ich oder so? Also sich darüber Gedanken machen, sozusagen es nicht laufen lassen. Das ist der geschäftliche Aspekt. Ich sage das jetzt explizit nicht im Sinne von Karriereplanung. Das halte ich für vertane Zeit, sich jetzt zu überlegen, wie komme ich am schnellsten an den Tatort oder irgendwie sowas. Dass man sich Ziele setzt und dass man an sich arbeitet und so, das ist, sagen wir mal, selbstredend. Das gehört eh dazu, sonst braucht man eigentlich gar nicht anfangen. Aber solche konkreten Vorgaben, glaube ich, die würde ich gar nicht selber mir geben. Wichtiger wäre zu sagen, ich verstehe wirklich, was vor sich geht. Und ich glaube, das ist eigentlich die Maßgabe, um die man kämpfen muss oder an der man arbeiten muss. Die verschiedenen Aspekte wirklich selber zu verstehen. Das heißt trotzdem, dass man dann jemanden haben kann, der einen den Vertrag verhandelt und dass man auch vielleicht bestimmte Telefonate gar nicht immer selber führen muss oder dass man dann vielleicht auch bestimmte Aspekte irgendwann mal an Assistenten auslagert oder an den Dritten auslagert. Aber man muss sie selber verstehen, man muss verstehen, was vor sich geht, sozusagen. Und das wäre jetzt mal meine grundsätzliches Herangehen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt mal die Bereiche nochmal benennen wollte, das ist natürlich kompositorische Handwerk, das ist das Produktionshandwerk. Das ist das Networking-Thema, das man irgendwie adressieren muss. Man kann sich auch dafür entscheiden, nicht zu networken, das ist auch okay, aber man muss halt irgendeine Entscheidung treffen da. Und das ist alles rund ums Business.
Mhm.
Also das heißt, Verträge kennen, wissen, was drinsteht, wissen, was es bedeutet, wissen, warum es wichtig ist, wissen, warum die GEMA entscheidend ist. Und ich weiß, dass viele Leute, die im Game-Bereich sind und so, jetzt sagen werden, so ein Quatsch, wir brauchen das alles nicht und so. Ändert nichts daran, dass die GEMA ist die einzige Chance, dass wir alle, selbst die, die nicht in der GEMA sind, dauerhaft und nachhaltig von dem leben können, was wir da machen, nämlich, dass wir sozusagen Rechte generieren am Ende des Tages Rechte generieren mit unseren Musiken, die dann irgendwie monetarisiert werden. Sonst können wir nicht davon leben, Punkt. Und alleine schaffen wir das nicht. Und ja, es gibt Leute, die schaffen das ohne GEMA und die schaffen das sehr gut und die verdienen sehr viel Geld, zum Teil sehr viel mehr Geld als ohne die GEMA. Es gibt aber auch für jeden, der das schafft, 100 andere, die eben total auf die GEMA angewiesen sind und die sozusagen weg wären und dann wäre der Markt sozusagen tot.
Ja.
Und also deswegen, GEMA gehört da total dazu. Wie funktioniert es? Wie melde ich was an? Wie mache ich mir eine gute Buchhaltung über meine Stücke? Solche Fragestellungen.
Mhm.
Und ich würde sagen, der letzte Aspekt ist wirklich Geduld.
Mhm.
Dranbleiben, Geduld haben. Das klingt wie eine total bescheuerte Opa-Weisheit, aber ich kann es nicht anders sagen. Also das ist auch wieder jetzt schön zitiert die ganze Zeit in der Pandemie, es ist ein Marathon, kein Kurzstreckler, kein Sprint und was sie alle reden jetzt in der Pandemie, aber das gilt jetzt für uns hundertprozentig, auch wenn es eine Binse ist.
Mhm.
Es ist kein Sprint und es ist kein Kurzstreckenlauf und es gibt tausend Wege und es kann gut sein, dass man startet und sagt, ja, ich möchte aber wahnsinnig gerne mal Tatorte machen und dann rutscht man irgendwo anders rein und plötzlich merkt man, man hat eigentlich ein gutes Leben, man verdient gut Geld, es funktioniert alles gut, man weiß, was man tut und es macht auch noch Spaß und macht eigentlich hauptsächlich Library Music oder man macht hauptsächlich Dokus oder man macht hauptsächlich oder man macht Dokus und Library Music und Industriefilme und mal noch eine Werbeproduktion, die halt mal plötzlich mehr abwirft, hat aber dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren keinen einzigen Film gemacht, aber hatte trotzdem Spaß im Leben und hat trotzdem gut davon gelebt und hat trotzdem gute Sachen gemacht. Das kann alles sein. Das ist Teil des Prozesses.
Hm.
Aber das geht nicht ohne Geduld. Diese Idee zu haben, dass ich 23 bin, der beste Programmierer der Welt, Und der schnellste Programmierer der Welt und nebenbei auch noch der genialste Komponist. Und morgen wird jemand kommen, der das erkennt. Und weil ich so genial bin, gibt er mir einen hohen sechsstelligen Betrag. Die Idee ist, die kann man haben, aber aus meiner Erfahrung raus und nach all dem, was ich inzwischen schon an, inzwischen muss man fast sagen, im dreistelligen Bereich Studenten oder Studentinnen erlebt habe oder Leute, die ich länger begleitet habe oder auch in Workshops nur gesehen habe, Masterclasses und dann wieder sehe nach 5 Jahren oder Leute, die mal bei mir Praktikum gemacht haben, assistiert haben. Nach all dem, was ich da auch beobachte, ist das kein realistischer Zugang. Und deswegen als Abschluss würde ich sagen, Geduld und dranbleiben.
Ja.
Ja.
Super.
Punkt.
Also die Folgen habe ich jetzt ja zerschnitten oder werde es in Zukunft tun. Wir haben insgesamt 2,5 Stunden aufgenommen. Also muss dazu sagen, du hast hier noch mehr Zeit genommen, weil wir im Vorfeld ja auch noch lange rumgefrickelt haben, wie wir jetzt hier den Ton aufnehmen und das so machen, dass du mir auch noch den Ton rüberschicken kannst. Also da dicken Dank dafür, dass du auch noch die Zeit genommen hast, rumzufrickeln und auszuprobieren. Ja, ich fand das klasse, weil du einerseits diesen Anspruch auch hast an Qualität und nicht immer sagst, ja komm, wir machen das hier mit dem Smartphone und wird ja schon irgendwie sein und gleichzeitig auch rumfrickelst und ausprobierst, was ja auch nötig sein muss. Also hat mich sehr gefreut und da nochmal dicken Dank für.
Sehr gerne, Tim. Hat mir sehr Spaß gemacht. Danke dir sehr.